Alles, was wir spüren, ist wahr. Ich helfe nur Patienten bei der Interpretation von möglicherweise beunruhigenden körperlichen Phänomenen. Es geht um die Zuordnung dieser Phänomene. Und wir dürfen nie den Fehler machen, und das ist nicht mehr die Medizin des 21. Jahrhunderts, dass man körperliche Phänomene, die der Patient verspürt, als nichtig erklärt und vom Tisch wischt.
Das Sprechzimmer G1.3. Sie hören den Podcast aus dem Universitätsklinikum St. Pölten mit Oliver Lois-Kandl und Peter Redl-Lenk.
Peter,
wir haben einen super Gast.
Wir haben heute einen super Gast, und zwar den Oberarzt Dr. Christian Neuhauser, Neurologe im Universitätsklinikum St. Pölten. Lieber Christian, vielen Dank, dass du Zeit genommen hast heute für den Podcast. Und wir erwarten uns eine spannende Einführung in unsere Gefühlswelt, weil auf das werden wir es heute zuspitzen, unsere Podcast-Folge. Vielen Dank fürs Kommen und für deine Zeit.
Vielen Dank für die Einladung. Ich spüre schon einen gewissen Erfolgsdruck, aber ich hoffe, dass ich mit dem gut umgehen kann.
Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht. Ja. Also, wir haben einen super Gast, wir haben eigentlich immer super Gäste.
Das stimmt.
Das freue ich mich total. Herr Dr. Neuhauser, vielleicht können wir gleich am Anfang, Sie müssen nicht, aber schön war es schon, vielleicht können wir gleich mal ein Geheimnis lüften. Wenn man sich googelt und wenn man auf Ihre Homepage geht, steht Dr. Christian M. Neuhauser. Für was steht denn das M?
Also das M steht für Maria.
Sehr schön.
Und meine Großmutter hat Maria geheißen, und ich habe mir zu ihrem Andenken diesen Mittelnamen gewählt, und ich wollte es eigentlich nicht breit publizieren, weil es ist ja eher ungewöhnlich, dass man als zweiten Namen einen Frauennamen hat, aber jetzt ist die Katze aus dem Sack.
Ja, herzlichen Dank für die Ehrlichkeit. Da möchte ich mich gleich anschließen. Ich habe ja 5 Kinder, und der Wendelin heißt auch Wendelin M. Ja, und das M steht genauso für Maria, und ich finde, es passt aber auch gut. Und wir haben heute schon über die Mona Lisa geredet. Wenn ein Künstler wird, passt es überhaupt super. Und wenn ein Neurologe wird, passt es ja auch gut. Ne?
Und ich glaube, das führt uns gleich zur ersten Frage. Christian, könntest du vielleicht einmal kurz umreißen, was ist denn Neurologie, und was ich glaube, was in der Bevölkerung auch immer wieder ein Thema ist, wie grenzt sich die Neurologie von der Psychiatrie ab, oder ist es womöglich gar keine Grenze?
Also wir müssen Kategorien schaffen, weil das Wissen der Welt wird sonst unüberblickbar. Die Natur weiß aber nichts von den Kategorien, die wir bilden. Also sowohl in der Psychiatrie als auch in der Neurologie geht es im Wesentlichen ums Gehirn, und bei der Neurologie dann noch verstärkt ums periphere Nervensystem. Man hat die beiden Fächer aus bestimmten Gründen auch systematisch getrennt, weil man gesagt hat, der Neurologe konzentriert sich vermehrt auf Schädigungen, die bildgebungsmäßig, neuropathologisch und auf andere Art abgrenzbar sind des Gehirns. Da gehört zum Beispiel der Schlaganfall dazu, die Hirnblutung, die Multiple Sklerose. Und der Psychiater beschäftigt sich vor allem mit Funktionsstörungen des Gehirns, die auf das Erleben und das Erfahren der Welt eine besondere Ausbildung haben. Zum Beispiel Angststörungen, Depressionen. Nur in Wahrheit kann man das nicht sauber trennen. Es ist immer ein Gehirn, das sozusagen hier ursächlich ist für die entstehenden Krankheitsbilder. Nur die Neurologie ist so groß geworden, man würde es heutzutage nicht mehr schaffen, beide Fächer wirklich voll inhaltlich und kompetent abdecken zu können. Und auch die Psychiatrie ist wesentlich differenzierter geworden, als es noch vor 20, 25 Jahren der Fall war.
Und mit welchen Krankheitsbildern kommt man jetzt in deine Ordination, beziehungsweise mit welchen Krankheitsbildern wird man an einer Neurologie oder an einer neurologischen Bettenstation aufgenommen?
Also ich würde gern mit der neurologischen Behandlung im Spital beginnen. Da sind ganz typische Erkrankungsbilder, Kopfschmerzerkrankungen, Lähmungserscheinungen der Gliedmaßen, Sprechstörungen, aber auch zum Beispiel Gedächtnisstörungen. Wir befassen uns dann mit der Abklärung dieser Erkrankungsbilder. Da stellt sich zum Beispiel heraus, dass dann ein Schlaganfall die Ursache ist, eine Hirnblutung, ein Hirntumor, ein entzündlicher Prozess. Und ich behandle diese Erkrankungen auch in der Ordination, entweder als Erstbegutachter oder dann im Verlauf. Aber ich habe einen starken Schwerpunkt auch auf Neuropsychosomatik und auch bestimmte psychiatrische Krankheitsbilder. Also ich behandle zum Beispiel Angststörungen, ich behandle Depressionen, beschäftige mich sehr viel mit Gedächtnisstörungen, aber auch mit Auffälligkeiten und Funktionsstörungen, für die man nicht ein unmittelbares organisches Korrelat finden kann. Und das ist das Fachgebiet der Neuropsychosomatik. Und was jetzt in den letzten Jahren dazugekommen ist, sind postvirale Syndrome, also Long-Covid, ist ein starker Inhalt meiner Arbeit. Aber ich halte mir das sehr an wissenschaftlich erprobte Dinge und ich stehe eher nicht zur Verfügung, dass man experimentelle Behandlungen durchführt, die keine wissenschaftliche Evidenz haben.
Jetzt ist es wahrscheinlich so, dass jeder Mensch schon mal wahrgenommen hat, dass sozusagen sich der seelische Zustand irgendwie in einem körperlichen Symptom widerspiegelt. Also ich denke mal, es gibt viele Menschen, die unter Stress beispielsweise merken, dass Lippenbläschen kriegen oder dass Kopfschmerzen kriegen oder dass in irgendeiner anderen Form eine Art Ausblühung von dem seelischen Zustand kriegen. Ist das mit dem Begriff Neuropsychosomatik gemeint? Also dass ich sozusagen eine Symptomatik verspüre, kann fassbaren organischen Befund habe und dass das sozusagen die Ursache ist?
Ich würde gern so antworten. Alles, was wir spüren und fühlen, ist wahr. Ich kann mich erinnern, als ich jung war und man ist zum Arzt gegangen, das Knie hat weh da, dann hat er das untersucht, vielleicht ein Röntgenbild gemacht und wenn er nichts gefunden hat, hat er gesagt, okay, das Bild ist da ein, da ist nichts. Das würde man in einer modernen Auffassung der Medizin, aber auch der Psychosomatik nicht so sehen. Immer wenn wir krank sind, können wir auch geistig, seelisch mitreagieren. Es ist einfach aus der Erfahrung heraus nicht sinnvoll, Körper und Geist, und wenn man daran glaubt, Seele, das ist ja eher ein spirituelles Konzept, voneinander zu trennen. Es gibt sehr häufig das Problem, dass Menschen keinen guten Zugang zu ihren Gefühlen haben und vor allem die körperlichen Auswirkungen von Emotionen verspüren und dann den Fehlschluss machen, es könnte eine organische Erkrankung hinter ihren Zuständen stecken. Wenn ich da noch ergänzen darf, ich arbeite sehr oft mit der Körperkarte der Gefühle. Die stammt von einer renommierten finnischen Forschergruppe und da wurden Menschen gebeten, Emotionen in ein Körperraster einzutragen. Und das ist halt wirklich verblüffend, wenn man Menschen zum Beispiel zeigt, ja, wo Stress verortet wird und sie dann mit den von ihnen geäußerten Beschwerden konfrontiert, dass man dann sagt, es ist interessant, dass es da eine Korrelation gibt. Und wir kennen das ja auch alle aus unserem Leben. Wenn man verliebt ist, hat man extreme körperliche Sensationen und man kann die aber eher ins Positive hin verorten. Das wird nicht als unangenehm erlebt. Aber Wut zum Beispiel wird meist unterdrückt, es nicht opportun, das zuzulassen, kann ebenso körperliche Phänomene machen und man muss dann Menschen sehr häufig darauf hinführen, dass die Symptome, die sie verspüren, eigentlich Ausdruck einer nicht korrekt wahrgenommenen Emotion sind.
Und du hast jetzt gerade was angesprochen, nicht? Man hat einen seelischen Zustand und der hat eine Entsprechung am Körper. was so der Volksmund sagt, so nicht, mir liegt etwas im Magen, mir sitzt was im Nacken, also solche Spruchweisheiten gibt es ja sehr viele. Ist diese Karte der Gefühle, korreliert das, dass ich sozusagen ein entsprechendes Gefühl, beispielsweise Wut, besonders im Kopf oder Liebe, besonders im Herzbereich oder gibt's da eine Entsprechung?
Ja, das ist verblüffend, weil die Sprache und vor allem die Sprachbilder, die wir verwenden, zumindest in unserem Kulturkreis, also ich überblicke fremde Kulturkreise nicht genau genug, aber das sehr klar offenbaren und ja, Schmetterlinge im Bauch, die Faust im Nacken und so weiter und so fort. Wir kennen alle diese sprachlichen Bilder. Da ist in unserer Alltags- und Umgangssprache schon sehr viel implizites Wissen enthalten.
Dieses implizite Wissen, hat das Anwendung in Ihrem Beruf jetzt auch? Also Sie wissen um diese Gefühle und wie Sie die widerspiegeln im Körper. Und jetzt kennen wir ja dieses Bauchgefühl. Jetzt arbeiten wir in einem Universitätsklinikum, das heißt, wir sind sehr evidenzbasiert. Achten Sie auf Ihr Bauchgefühl, wenn Sie am Patienten gegenüber sitzen haben und ganz klar ein diagnostisches Vorgehen haben, Sie wissen die Evidenz dahinter, aber trotzdem wird ja der Christian Neuhauser auch was spüren, wenn er dem gegenüber sitzt. Nehmen Sie das wahr?
Ja, also ich achte sehr darauf. Da gibt es zum einen das Phänomen der Übertragung. Also es ist ja nicht immer so, dass der Patient oder ich als Arzt dem Patienten rasend sympathisch sein muss, sondern da kann aus meiner Entwicklungsgeschichte oder aus der Entwicklungsgeschichte des Patienten können sich Blockaden aufbauen. Und Vorurteile können da eine Rolle spielen und auf das achte ich sehr. Ich achte sehr auf welche Übertragungsphänomene ich da stoße im Gespräch und da versuche ich mich dann sehr von der Vernunft leiten zu lassen und nicht von irgendwelchen Emotionen, die mit der aktuellen Sachlage überhaupt nichts zu tun haben. Und auf der anderen Seite ist es so, wenn man den Beruf eine gewisse Zeit ausübt, bekommt man einen Blick für etwas. Man integriert eine Fülle von Informationen, ohne dass sie einem bewusst werden. Also da sind wir möglicherweise dort, wo das Bauchgefühl angesiedelt ist, dass man den Eindruck hat, ja, das könnte in die oder die Richtung gehen oder man sollte zur Sicherheit noch die oder jene Untersuchung machen. Und auch auf das achte ich sehr. Und insgesamt bemühe ich mich, Menschen zu behandeln. Und Menschen zu behandeln heißt, dass man sie menschlich behandelt. Und wir brauchen da eine bestimmte Augenmaßnorm. Also man sollte eher nicht Algorithmen stur abarbeiten und sich internationalen Empfehlungen vollkommen unterwerfen, sondern du musst trotzdem für den einzelnen Menschen die für ihn passende Lösung finden.
Jetzt haben wir besprochen, nicht dass sozusagen, dass diese Entsprechung gibt. Aus meiner Wahrnehmung, und die kann natürlich falsch sein, also das wäre gleich die erste Frage, aber aus meiner Wahrnehmung hat der Mensch gern Beschwerdebild auch begründet in irgendeiner Art organischen Defekt. Also beispielsweise, wenn ich Schmerzen im Brustkorbbereich habe, dann habe ich gerne eine Entsprechung im Organsystem, also beispielsweise am Herzen, oder wenn ich Schmerzen im Knie habe, dann weiß ich gern, der Meniskus hat einen Riss. Wie nimmst du das wahr? Ist das bei der Mehrheit der Patienten so, dass die gern eine Entsprechung hätten oder akzeptieren die dann auch, dass man sagt, man hat jetzt keinen unmittelbar körperlichen, somatischen Befund. Aber es gibt eine andere Ursache, die genauso gültig ist, weil da habe ich auch den Eindruck in der Bevölkerung, es ist ein gebrochenes Bein und deshalb nicht gehen zu können, ist hundertprozentig akzeptiert. Aufgrund einer Depression oder aufgrund einer seelischen, geistigen Erkrankung nicht gehen zu können, ist weniger akzeptiert.
Naja, auch seelische Erkrankungen kann man ja wohl biologisch begründen. Red mal konkret über einen Thoraxschmerz. Also wenn jemand einen plötzlichen Schmerz im Brustbereich hat, der möglicherweise ausstrahlt, dann triggert das archaische Ängste in uns. Das hat etwas Vernichtendes. Und in der allgemeinen Bevölkerung hat sie weit herumgesprochen. Das könnte Ausdruck eines Herzinfarktes sein, ein Lungeninfarkt oder irgendwas anderes Schlimmes. Wenn man jetzt eine Untersuchung macht, kann man EKG ableiten, man kann bestimmte Blutwerte bestimmen und schauen, ist da jetzt was kaputt gegangen. Nur Psychosomatik bedeutet ja nicht, dass die Beschwerden, die der Patient hat, abgehoben sind von körperlichen Realitäten, sondern dass da sehr wohl körperliche Informationen vorliegen, nur die werden fehlinterpretiert. Und das wollte ich vorher zum Ausdruck bringen mit dem kranken Knie, wo der Arzt dann sagt, na geht, das bützt da ein. Nein, alles, was wir spüren, ist wahr. Ich helfe nur Patienten bei der Interpretation von möglicherweise beunruhigenden körperlichen Phänomenen. Es geht um die Zuordnung dieser Phänomene. Und wir dürfen nie den Fehler machen, und das ist nicht mehr die Medizin des 21. Jahrhunderts, dass man körperliche Phänomene, die der Patient verspürt, als nichtig erklärt und vom Tisch wischt. Ich unterrichte sehr viel Akutneurologie. Und die Personengruppe, die am meisten fehldiagnostiziert wird, da gibt es eine Literatur dazu, sind junge Frauen mit wechselnden neurologischen Ausfallserscheinungen. Und man würde vom Bauchgefühl her sehr schnell sagen, möglicherweise ist da ein seelisches Überlastungsphänomen Ursache. Und die werden sehr häufig ins psychiatrische, ins psychosomatische Eck gestellt. Und es ist besonders unangenehm, wenn man dann eine Erkrankung übersieht und nicht korrekt behandelt. Also Psychosomatik ist kein Hokuspokus, der fernab biologischer Realitäten funktioniert, sondern da gibt's klare auch biologische Marker, die man dann auch in ein Erklärungsmodell dem Patienten übersetzen kann.
Und wie komme ich, weil als Patient, nicht, oder als Patientin wäre ja mein erster Impuls beispielsweise bei Brustkorbschmerzen im Brustkorb, vielleicht bei einem ausstrahlenden Schmerz oder wie du sagst, wenn ich als junge Frau einen neurologischen, irgendeine Form von neurologischen Ausfall habe oder irgendeine Missempfindung irgendwo, wäre ja mein Impuls jetzt, und ich würde zumindest sagen, ich bin Insider, ich würde jemanden, der körperlich eine passende Fachrichtung hat, den würde ich einmal konsultieren. Was passiert dann da weiter? Jetzt bin ich beispielsweise im Universitätsklinikum St. Pölten, wäre die erste Anlaufstelle wahrscheinlich die Notfallambulanz.
Ja, und wenn das gut gemacht wird, und das ist in der überwiegenden Anzahl der Fälle so, erfolgt eine somatische Abklärung. Man kann im akutmedizinischen Setting nicht jedes somatische Problem bis ins FF verfolgen, aber man kann akute und lebensbedrohliche Erkrankungen sehr wohl gut nachweisen und ausschließen. Das große Problem ist dann, wie geht's weiter? Weil wir in unserem Setting ja nicht die Kapazität und die Möglichkeiten haben, dann das zu Ende zu verfolgen, sondern wir sprechen Empfehlungen zur Abklärung aus. Und da ist dann ein Punkt, wo es sehr häufig zu einer Form der Angst- und Absicherungsmedizin kommt, dass Betroffene von verschiedenen Fachgebieten abgeklärt werden. Wenn im entsprechenden Fachgebiet A nichts gefunden wird, verweist man auf B, B findet nichts, verweist auf C. Also es gibt so Daten, die zeigen, dass Menschen, die zum Beispiel Depressionen haben mit organischer Manifestation, bis zu 7 Jahre brauchen, bis die korrekte Diagnose gestellt wird und bis die korrekte Therapie eingeleitet wird. Und wenn wir uns ehrlich sind, wenn wir Menschen nur genug untersuchen und die Diagnostik, die uns zur Verfügung steht, ist extrem präzise geworden. Wir sehen in der MRT Strukturveränderungen, die wir mit freiem Auge nicht mehr erkennen könnten. Wir haben keine Normalbefunde mehr. Wir finden sehr häufig ab einer bestimmten Altersklasse natürlich Auffälligkeiten. Nur unsere ärztliche Kunst ist das, dann entsprechend in einen Kontext zu stellen.
Wenn ich Sie jetzt richtig verstanden habe, Patientinnen haben oft einen langen Leidensweg und landen ganz am Schluss erst bei Ihnen?
Das ist häufig der Fall, dass Menschen, die möglicherweise eine psychisch-seelische Komponente haben, erst nach langwieriger Abklärung, sozusagen als Ultima Ratio, bei jemanden aus dem Psychofach landen. Mhm. Und das ist nicht weise. Wenn wir den Verdacht haben, wenn wir zum Beispiel jemanden aufnehmen bei uns auf der Neurologie, dass da auch ein psychischer, psychosomatischer Anteil bestehen könnte, dann binden wir sehr früh die Psychologie mit ein. Der Patient soll nicht den Eindruck gewinnen, ja, wenn man nichts findet, dann wird er dadurch bestraft, dass er zum Psychiater geschickt wird oder zum Neurologen. Ein ähnliches Schicksal hat übrigens auch die physikalische Medizin. Also auch die sind in der Situation, zumindest ist es meine Wahrnehmung, wenn man nicht mehr weiter weiß, nichts gefunden hat, dann geht man zum Facharzt für physikalische Medizin und der soll es dann richten. Mhm.
Mhm. Was wäre denn, wenn jetzt der Patient bei dir ist und du stößt eine psychosomatische Erkrankung oder ein psychosomatisches Krankheitsbild fest? Was ist dann das weitere Prozedere? Was erwartet jemanden, der eine psychosomatische Symptomatik hat?
Also hier hat sich in meiner Wahrnehmung das Bild in den letzten 20 Jahren deutlich verändert. Also zu Beginn meiner Weltkarriere war es häufig so, dass man Patientinnen und Patienten zunächst einmal heranführen musste, dass die organischen Befunde, die vorliegen, nicht zur Gänze das Beschwerdebild erklären. Ich nehme das immer seltener wahr. Ich habe nicht mehr das Gefühl, dass ich Menschen die Augen öffnen muss. Vielmehr ist es häufig so, dass man mir sagt, ich habe mir das ohnehin schon gedacht, aber ich wurde zu A, B, C und D geschickt. Mhm. Und was auch verblüffend ist, auch in der allgemeinen Bevölkerung hat sich das Wissen durchgesetzt, dass seelische Erkrankungen sehr wohl auch körperliche Phänomene hervorrufen können. Es ist jetzt nicht mehr so ungewöhnlich, dass die Leute eigentlich wissen, was sind die Ursachen für meine Probleme. Ist es der Beziehungskonflikt? Ist es eine Situation am Arbeitsplatz? Waren Trauerfälle in der Familie? Also es ist eher nicht mehr der Fall, dass das völlig vom Tisch gewischt wird und es nicht ernst genommen wird, sondern es geht dann eher darum, wie kommt man aus einem leidvollen Zustand wieder hinaus. Und das ist dann sehr häufig verbunden mit einer psychotherapeutischen Intervention und ich verschreibe auch immer wieder Psychopharmaka.
Dieser Podcast wird unterstützt von der Niederösterreichischen Landesgesundheitsagentur. Sie suchen einen wohnortnahen Job mit zahlreichen Benefits? Im Karrierecenter unter karriere.noe-lga.at finden Sie alle offenen Stellen der NÖ-Kliniken und Pflegezentren. Werden Sie Teil des Teams? Jetzt reinklicken, Job auswählen und bewerben unter karriere.noe-lga.at.
Wir haben erst in einem Podcast mit der Frau Primaria Mascherbauer vom gebrochenen Herzen gesprochen, Oliver. Kannst du dich erinnern?
Ich erinnere mich, ja.
Jetzt würde mich interessieren, Broken Heart Syndrome, was der Oberarzt Neuhauser dazu sagt.
Naja, das hat uns ja schon vorher, wie wir begonnen haben, die Sprache ein bisschen verraten. Er ist an gebrochenem Herz gestorben. Und dieses Phänomen, das Takotsubo-Syndrom, ist jetzt wohl definiert, wird auch mittlerweile rasch erkannt, ist keine exotische Situation mehr, dass eine Stresskardiomyopathie vorliegt. Und das ist jetzt nicht mein Fachgebiet, aber ich hatte auch schon mit solchen Patientinnen und Patienten zu tun. Interessanterweise in der überwiegenden Anzahl sind es Frauen, zumindest wo es erkannt wird. Also ich bin da immer sehr vorsichtig, weil es gibt halt jetzt ein neues Fach, das ist Gendermedizin, und man kommt immer mehr drauf, dass Frauen und Männer sich halt biologisch unterscheiden und deswegen manche Erkrankungen da verschieden hervortreten können. Aber das ist ein sehr schönes Beispiel dafür, was extremer Stress organisch an Befunden anrichten kann.
Jetzt leben wir in einer Zeit, wo wir sagen, sie wird immer schneller, sie wird immer stressiger. Das Wort Stress ist alleine jetzt schon sehr oft gefallen in diesem Podcast. Wir haben gesagt, er kann Kopfschmerzen machen, die Stresskardiomyopathie. Welche Tipps haben Sie für unsere Zuhörerinnen im Alltag, damit wir gesund bleiben? Was sagt der Neurologe, was ist wichtig? Ist Schlaf so ein Element, wo man sagt, da muss man gut drauf schauen? Und wann passt der Schlaf nimmer? Wann erkenne ich? Also welche Einflussfaktoren gibt es, um gesund zu bleiben aus Ihrer Sicht?
Also es ist lebensfremd, jemanden zu empfehlen, vermeiden Sie Stress.
Ja.
Das würde ich auch gern wissen, wie das geht. Also falls sich jemand meldet und mir das verrät, wäre ich sehr, sehr dankbar. Nur es ist schon interessant, das ist aus der Verhaltenspsychologie sozusagen abgeleitet, zwischen Reiz, also der Reiz, der auf mich einwirkt, und der Reaktion, die ich setze, ist ein Raum. Gebe zu, dass dieser Raum nicht sehr groß ist, aber den kann ich nutzen. Ich muss nicht auf alle Dinge aus der Welt, die auf mich einströmen, unmittelbar reagieren. Ich kann mir einen Puffer schaffen. Das gelingt im beruflichen Bereich, das gelingt im privaten Bereich. Menschen müssen lernen, Nein zu sagen. Das scheint mir eines der wichtigsten Zauberwörter zu sein. Und man muss auch erkennen, nur weil ich viel mache, werde ich nicht viel lieb gehabt. Man muss die Grenzen abstecken. Menschen, die aufgrund von Erschöpfungssyndromen zu mir kommen, frage ich immer gerne, wo ist denn ihre Schmerzgrenze? Und sehr häufig weiß ich nicht, weil ich kann von Ihnen jeden Tag noch 5% mehr verlangen. 5% gehen immer. Und irgendwann, wenn Sie dann völlig ausgebrannt sind, wachen Sie im Niemandsland auf und sehen in weiter Entfernung, dort war eigentlich meine Schmerzgrenze. Und da bin ich lange drüber gegangen. Man muss auch zur Kenntnis nehmen, dass wir für diese Welt nicht geschaffen sind. Wir haben immer noch die Genetik und das Verhaltensrepertoire der Steinzeit in uns. Sei es, was Ernährung bedingt, sei was Bewegungsanforderungen an unseren Körper sind. Wir sind auf diese Welt nicht ausgerichtet, auf diese multimodale, simultane Herausforderung. Und wenn man das zur Kenntnis nimmt als Spielregel, dann kann man sich auch schützen.
Gibt's einen Tipp, wie erkenne ich meine Schmerzgrenze frühzeitig, bevor ich in die völlige Überlastung gehe?
Ein ganz wichtiger Punkt ist, und so beginnt meistens die Geschichte kompliziert zu werden, dass man Verstand von Gefühl trennt. Wir spüren Erschöpfung, wir spüren Müdigkeit, wir gehen häufig mit dem Willen drüber. man muss die Präsentation fertig machen, man ist noch nicht ganz gesund, geht aber trotzdem arbeiten, weil es die Umstände verlangen. Und es gibt Situationen, wo ich über meine Grenze gehen muss. Aber I can't borrow energy from my future. Ich kann nur so viel ausgeben, wie ich einnehme. Und ich muss mir meine Bilanz anschauen. Wenn ich über eine längere Zeit mehr ausgebe, als ich einnehme, werde ich in eine Form der Schöpfung geraten. Und wir wissen heute aus den Daten, die uns vorliegen, dass so schwere Erschöpfungssyndrome häufig Monate brauchen, bis wieder eine Beschwerdefreiheit da ist, bis wieder Lebensfreude da ist. Also achten Sie auf Ihre Gefühle. Machen Sie eine vernünftige Energiebilanz. Ich muss genug schlafen. Ich muss genug sinnvolle Dinge essen. Ich kann nicht nur arbeiten. Ich muss auch etwas machen, was für mein Leben und für meine Lebenslust bedeutsam ist. Und dann gelingt es uns, in der Waage zu bleiben.
Mhm. Und so um das zu differenzieren als Betroffener, gibt's irgendwelche Red Flags, wo ich sage, da merke ich, ein Symptom hat was mit meiner Gefühlsebene, mit meinem Erleben zu tun und ist jetzt nicht unmittelbar somatisch. Gibt es da irgendwas, wie ich das als Betroffener differenzieren kann?
Der gestörte Schlaf zum Beispiel, das ist so ein Phänomen, das sollte man ernst nehmen. Jeder von uns kennt es, dass man mal nicht so eine gute Nacht hat. Da gibt es möglicherweise Faktoren aus der Umwelt, die Kinder, die einen wecken, die Nachbarn, die laut sind, Lärm auf der Straße. Und dann kennt man aber auch so Phänomene, es ist 2 in der Früh und ich bin wach und bin voll da. Also ich könnte aufstehen und sofort Körperpflege machen und arbeiten gehen. Das heißt, mein Cortisolspiegel ist schon sehr hoch und das heißt, ich habe zu viele Stresshormone in mir. Ich sollte mir auch Gedanken machen, wenn ich lange Zeit kein Gefühl der Müdigkeit verspüre. Wenn ich immer das Gefühl habe, auch am Abend, wenn ich mich zu Bett begebe, ich bin zwar irgendwie erschöpft, aber ich finde nicht in den Schlaf. Das Gehirn rattert die ganze Zeit. Das sind so Dinge, die einen nachdenklich machen sollte. Und was auch besonders wichtig ist, man sollte sich ein Umfeld schaffen, wo man auch einmal einen vertrauensvollen Hinweis bekommen kann, ich glaube, du bist drüber. Du ziehst dich nur zurück. Du arbeitest nur mehr. Du triffst keine Freunde. Du magst eigentlich nichts anderes als zu funktionieren. Wann wirst du denn wieder beginnen zu leben?
Und wenn ich das jetzt habe, nicht? Also ich kenne das von mir persönlich. Manchmal hat man so Phasen, wo man eben, wie du beschrieben hast, nicht? Man liegt im Bett, hat so einen Gedankenkreis und kann sich von einem Gedanken nicht wirklich lösen, obwohl jetzt verstandesmäßig ist einem klar, das bringt jetzt nichts, also ich kann das Problem jetzt nicht lösen, weil das ist vorhanden, ich kann es erst am nächsten Tag lösen. Was wäre denn da ein Tipp von einem Neurologen? Wie gehe ich mit so einer Anspannung um, die jetzt keinen unmittelbaren Zweck dient, aber halt vorhanden ist?
Also meistens ist es so, wenn wir im Bett liegen und immer noch auf 180 sind, da haben wir den Punkt versäumt. Ich rate sehr, den Tag mit einem Ritual zu beginnen. Und da geht es gar nicht um ein spirituelles Konzept, sondern jeder von uns hat eine Art und Weise, wie er in den Tag startet. Man sollte nicht aufwachen und der erste Blick ist aufs Diensthandy und 16 neue E-Mails, oh Gott. Das ist kein guter Start in den Tag. Außer die Firma hat einen wirklich mit Haut und Haaren gekauft. Also in meinem Fall ist es so, dafür haben sie zu wenig gezahlt. Und am Abend sollte man den Tag auch formal abschließen. Und man kann zum Beispiel den Abschluss so wählen, dass man sagt, okay, wie wird mein Morgen ausschauen? Da strukturiere ich mich. Ich rate auch sehr zu einer Haltung der Dankbarkeit für das, was gewesen ist, weil es den Fokus verschiebt aus der Problemzone hin in die Lösungszone und dann ist gut. Ja. Und natürlich haben wir dann noch Gedanken im Kopf. Der Trick ist, wir müssen begreifen, dass wir nicht die Gedanken in unserem Kopf sind, sondern da spuken Gedankenfetzen herum und man kann sehr wohl einen Gedankenstopp hervorrufen. Man kann es mit Meditation versuchen, man kann die Aufmerksamkeit auf andere Dinge lenken. Wir sind diesen unangenehmen Gedanken in der Regel nicht widerstandslos ausgeliefert.
Also macht es doch Sinn, dass man sozusagen Entspannungsübungen macht. Das höre ich da raus, auch sich mit Meditation vielleicht ein bisschen beschäftigt. Was mich interessieren würde jetzt trendmäßig, wenn du so in deinen beruflichen Verlauf schaust, nehmen psychosomatische Beschwerdebilder zu oder ist das was, was vielleicht weniger wird und gibt's irgendwas, mit dem das korreliert? Also ich denke jetzt beispielsweise an neue Medien, weil uns die sehr intensiv befassen. Ich denke beispielsweise an die Arbeit mit Bildschirmen, wo man immer wieder hört, das blaue Licht verursacht Schlafstörungen, verursacht sozusagen für sich genommen schon Stress. Ist das was, was du in der neurologischen Praxis siehst?
Ich möchte kurz noch anknüpfen, weil ich denke da sofort an Handy und Kinder und Bildschirmzeit und die Diskussion über die Bildschirmzeit. Genau, was sagt der Neurologe?
Also, das sind jetzt Einschätzungen von mir und das hat jetzt keine durch eine Untersuchung abgesicherte Evidenz. Erstens, das Bewusstsein für Psychosomatik ist gestiegen in der Bevölkerung. Das heißt, es wird mehr Augenmerk darauf gelegt und durch das verstärkte Bewusstsein gibt es auch mehr Diagnostik und mehr Diagnosen. Möglicherweise gab es das früher auch schon, nur man hat nicht so viel Augenmerk drauf gelegt. Ich habe sehr viel mit Kopfschmerzpatientinnen und Patienten zu tun. Und wenn Jugendliche zu mir kommen, also der chronische Spannungskopfschmerz beim 14-Jährigen, das ist früher ungewöhnlich gewesen. Natürlich gab es das schon. Aber das beobachte ich, dass das seit Corona, seit sehr viel auch Unterricht über Bildschirm und so weiter folgt ist, dass das meiner Meinung nach zunimmt. Und ich führe dann immer das unangenehme Gespräch Bildschirmzeit. Und ich bin verblüfft, wie viel Zeit die jungen Menschen in der Virtualität verbringen. Ich muss zugeben, möglicherweise verstehe ich auch nicht mehr alle Bedürfnislagen junger Menschen. Ich komme aus einer Zeit, wo man sich angerufen hat, um einen Treffpunkt auszumachen und dann ist man sich persönlich begegnet. Ich kenne genug Kinder und Jugendliche, die haben Freunde, die sie entweder noch nie oder nur extrem selten sehen. Man muss zur Kenntnis nehmen, dass sich Zeiten und Bedürfnislagen verändern. Aber unsere Biologie, unser Gehirn ist nicht dafür gemacht. Wenn man Augenärzte fragt, werden die bestätigen, die Zunahme von Fehlsichtigkeit bei Kindern hat extrem zugenommen. Das ist der Blick aufs Handy, auf die kleinen Dinge. Was ich auch häufig beobachte, ist die abnehmende Konzentrationsfähigkeit junger Menschen. TikTok, Instagram, kurze heftige Stimuli. Es können Bücher nicht mehr sinnerfassend gelesen werden. Es besteht einerseits nicht das Bedürfnis, aber auch nicht mehr die Fertigkeit. Und wir können jetzt nicht abschätzen, wie das weitergeht. Sehr häufig ist bei Jugendlichen dann der Punkt erreicht, wo es eine Besserung gibt, wenn erste Beziehungen aufgenommen werden, wenn erste Freundin, erster Freund auftaucht und dann wird wieder mehr unter die Menschen gegangen.
Ja, die Liebe hat dann mehr Kraft als das Handy, Gott sei Dank.
Ne? Ja, wobei, selbst da ist meine Wahrnehmung, dass ich das eine oder andere Mal in einem Lokal junges Liebespaar jeweils mit dem Telefon beschäftigt sehe und weniger mit sich selbst. Also selbst da greifen natürlich so diese neuen Medien schon ein bisschen über. Aber so grundsätzlich, wenn ich die richtig verstehe, ist wahrscheinlich gut, nicht, wenn man sozusagen persönliche Beziehungen tatsächlich auch persönlich face-to-face pflegt, um sozusagen gesund und stabil zu bleiben. Wir reden schon die ganze Zeit auch immer wieder von Gefühlen, von einer Gefühlswelt. Aus neurologischer Sicht, was ist denn ein Gefühl und wie entsteht denn ein Gefühl grundsätzlich in uns?
Also die Entstehung von Gefühlen, das ist schon ein wohl bekannter und wohl definierter Prozess. Der ist tief in unserem Gehirn, in unserem Hirnstamm angelegt. Und es scheint so gewesen zu sein, dass diese Gefühle, die wir haben, das sind ja gar nicht so viele, uns geholfen haben in unserer Evolution, uns zurechtzufinden, weil wir sind oft nicht in der Lage, die vielen Sinneseindrücke, die auf uns einströmen, bewusst wahrzunehmen, sondern da entsteht so eine diffuse Wahrnehmung. Das ist dann sehr unpräzise. Das ist dann so etwas, was das Bauchgefühl ist. Es hat sich auch in der Natur als sehr sinnvoll herausgestellt, wenn man eine Familie hat, dass man sich um die Frau und um die Nachkommen kümmert. Das wird durch Hormone vermittelt. Das Bindungshormon schlechthin ist das Oxytocin. Es hat sich auch als sinnvoll herausgestellt, wenn man sich körperlich betätigt, wenn man weite Strecken geht, wenn man sinnvolle Dinge isst, dass dann Hormone wie zum Beispiel oder Neurotransmitter genau gesagt wie Serotonin ansteigen, dass Dopamin ansteigt. Also das Interface sozusagen vom bewussten Gehirn in die Gefühlswelt ist der Thalamus, das Tor zu unserem Bewusstsein und dort findet die Übersetzung von der Gefühlswelt in die Kognition und umgekehrt die Kognition kann die auftretenden Phänomene dann Gefühlen zuordnen. Es gibt ein Krankheitsbild, das heißt Alexithymie. Das ist die scheinbare Unfähigkeit, eigene Gefühle wahrzunehmen oder Gefühle anderer Menschen lesen zu können. Und durch die Zunahme digitaler Medien fällt es uns anscheinend immer schwerer, das Gegenüber lesen zu können. Und das bedeutet nichts anderes, als wahrzunehmen, was geht gerade in diesen Menschen vor? Wie ist er jetzt drauf? Und eine wesentliche Voraussetzung, um eigene Gefühle kennenzulernen und auch mit den Gefühlen haushalten zu lernen, ist die persönliche Begegnung. Wir lernen am besten am Modell. Es ist ganz schwierig, theoretisch zu erklären, wie Skifahren geht. Das kann man natürlich physikalisch übersetzen, nur auf den ersten Blick ist es nicht wahnsinnig attraktiv, sich einen Berghang hinunterzustürzen und in freier Fahrt extreme Geschwindigkeiten aufzunehmen. Wenn es einem aber vorgemacht wird und immer wieder Verhalten korrigiert wird, lernt man das verblüffend schnell. Wir brauchen für unsere persönliche Entwicklung, und dazu gehört auch die emotionale Entwicklung, ein Gegenüber.
Ist man als Neurologe im Vorteil in dem Wissen um seine eigene Gefühlswelt, im Wissen um diese Empfindungen und wie man damit umgeht, oder hilft dann das Wissen da nichts, weil manchmal geht es dann ja so nicht, man weiß was, kann aber trotzdem nicht darauf reagieren. Also ich beispielsweise, wenn es um mich geht, nicht, wenn ich zornig oder wütend wäre, nicht, dann weiß ich, das ist wahrscheinlich nicht schlau und vor allem fürs Gegenüber auch kein Vergnügen. Dennoch kann ich es nur ganz schwer eindämmen.
Also das ist eine heikle Frage, aber wir sind ja jetzt unter uns, da kann man ja offen reden. Der Wegweiser geht nicht immer in die Richtung, in die er zeigt. Und selbstverständlich ist es nicht so, obwohl ich mich sehr viel mit diesen Themen beschäftige, dass ich sozusagen austherapiert bin und eine Phase der Erleuchtung erreicht habe, wo ich quasi Buddha-ähnlich und gottgleich bin. Es ist eher so, wenn mir die Dinge passieren, dass ich dann so ein bisschen über mich lachen muss und mir denke, na witzig, obwohl ich es besser wüsste, zack, ist es mir jetzt passiert. Und das ist halt das menschliche Moment. Ich bin kein Automat und ich funktioniere nicht automatenhaft und ich habe auch nicht diesen Anspruch an mich.
Kürzlich habe ich noch, und das ist vielleicht eine Frage, die wahrscheinlich sehr vielen Hörerinnen und Hörern klar ist, aber ich würde es gern trotzdem stellen, weil es immer wieder einmal diskutiert wird. Man nutzt nur 10% vom Gehirn, wird behauptet, und die restlichen 90% liegen brach und stängern denen, die sozusagen sehr teure Persönlichkeitstrainings buchen, dann zur Verfügung. Gibt's neurologisch nur irgendeinen Hinweis darauf, dass wir Teile von unserem Gehirn gar nicht nutzen oder nicht so effizient nutzen, wie wir es nutzen könnten?
Also das mit dem, wir nutzen nur 10%, das ist ein Blödsinn. Also wir schöpfen schon in der Regel die Kapazität aus, aber das Gehirn ist ein erstaunlich plastisches Organ. Also man hatte lange den Eindruck, mit dem 25. Lebensjahr ist die Gehirnentwicklung abgeschlossen und ab dem Zeitpunkt geht's nur mehr bergab. Und man kann Dinge trainieren. Das Gehirn ist kein Muskel, ne? Aber man kann Verschaltungen neu ausbilden oder alte Verschaltungen, die ja zeitlang brach gelegen sind, verblüffend schnell wieder reaktivieren. Hier ist halt ein interessanter Aspekt, dass es einen engen Bezug zwischen Körper und Gehirn gibt. Das heißt, Bewegung macht schlau. Man muss nicht beginnen, für den Wien-Marathon zu trainieren. Wenn man zum Yoga keinen Bezug hat, macht es keinen Sinn, mit dem Turnen zu beginnen. Aber eine körperliche Betätigung, die regelmäßig ausgeübt wird, hat sehr wohl einen Effekt auf die Ausbildung neuer Verschaltungen im Gehirn. Aus neurokognitiver Sicht wären ja die wichtigsten Schulfächer Handwerken, Musizieren, Sport.
Okay.
Wir halten uns in der Entwicklung möglicherweise mit den falschen Dingen, zumindest anfangs auf. Und wenn man die Gelegenheit hat und Kinder hat oder auch selbst an sich arbeiten will, werden das Trainieren solcher Fertigkeiten für die Gehirngesundheit und somit auch für die geistig-seelische Gesundheit sehr wertvoll.
Du hast gerade einen recht technischen Begriff, nämlich die Verschaltung benutzt. Und ich glaube, wir leben gerade in einer Zeit, wo sozusagen Intelligenz und Bewusstsein dem Menschen einmal zugesprochen wird, wo wir aber immer mehr in die Richtung kommen, wo auch Maschinen als intelligent bezeichnet werden. Wir reden über künstliche Intelligenz, wir reden über neuronale Netzwerke. Ist die Neurologie als Fachgebiet auch in dem Bereich irgendwie involviert? Beziehungsweise wie siehst du das Potenzial von solchen Entwicklungen?
Also die Kybernetik, von der wir da jetzt sprechen, die hat natürlich starke Bezugspunkte zur Neurologie, aber nicht zur klinischen Neurologie, sondern zur experimentellen Neurologie. Und man muss einfach demütig zur Kenntnis nehmen, dass bestimmte Aspekte der künstlichen Intelligenz uns überlegen sind. Das schnelle Verknüpfen von Fakten, von vielen Fakten, das schaffen wir nicht. Künstliche Intelligenz wird die Medizin insofern revolutionieren, als dass zum Beispiel in der Radiologie Bilderkennungsprogramme mindestens so gut sein werden wie erfahrene Radiologen. Künstliche Intelligenz wird uns helfen, rasche, präzise Diagnosen zu stellen und eine rasche, individuell korrekte Therapie zu finden. Nur ist das nur eine Form von Intelligenz. Zuwendung, Menschlichkeit, Behaglichkeit, das wird in einer technischen Umgebung sehr schwierig zu realisieren sein. Und Aristoteles hat von Techne gesprochen. Damit hat er gemeint, also in der Welt stehen uns Werkzeuge zur Verfügung und die soll man nutzen. Und das Unglück der Welt ist, dass ja Menschen benutzt werden und dass technische Apparaturen und Gerätschaften angebetet und gepflegt werden. Die künstliche Intelligenz soll uns dienen, sie soll uns aber nicht beherrschen.
Und aus deiner Sicht gibt's die Angst, dass uns künstliche Intelligenz überflügeln wird, oder werden die verschiedenen Dinge, die du jetzt genannt hast, immer Alleinstellungsmerkmal von Menschen sein?
Also in unserer Jugend hat es einen bedeutenden Schwarzenegger-Film gegeben, Terminator. Da haben wir es nicht hochgewonnen.
Mhm. Und wirklich nicht hoch.
Und also Elon Musk zum Beispiel ist so ein Proponent, der ja auch elektronische Devices ins Hirn einpflanzen will, Prozessoren, Speicher und Dinge, die ja in der Vergangenheit Fantasie waren, dass man Chips einpflanzt und Menschen können wieder hören, dass man Elektroden einpflanzt und Menschen können wieder sehen, also cyborgartige Konstellationen schafft. Und das war ja früher nicht zu denken. Viele unserer Zuhörer werden das nicht mehr wissen. Es hat einmal eine bedeutende Fernsehserie gegeben, Knight Rider. Mhm. Und das völlig Absurde war, dass da ein Typ mit einem Auto spricht und gelegentlich, wenn er vom Auto weggeht, in eine Armbanduhr spricht, um mit dem Auto Kontakt aufzunehmen. Völlig absurd. Heute sprechen wir mit unseren Uhren. Heute sprechen die Autos mit uns. Heute empfehlen uns Autos, wie man fahren soll. Mhm. Wir verlieren die Orientierung im städtischen Bereich, weil wir dem Navigationssystem mehr vertrauen als unserer Ortskenntnis. Also da ist schon was passiert. Und wie das Match Mensch-Maschine ausgeht, ist sehr schwierig zu prognostizieren. Ich persönlich wünsche mir eine Welt, wo man diese Technik nutzt, wo man sich aber nicht von ihr beherrschen lässt.
Ich denk, wir sind sehr weit fortgeschritten, zeitlich weit fortgeschritten, weil wir uns immer so in dem Bereich zwischen einer halben und einer Stunde limitieren. Ich glaube aber trotzdem, wenn dir das recht ist, wir sollten unbedingt nochmal uns mit einem spezialisierteren Thema der Neurologie auseinandersetzen. Ich würde aber trotzdem an der Stelle gern mehr oder weniger den Podcast abschließen, und das tun wir immer mit einem Appell an die Zuhörerinnenschaft. Und diesen Appell gibt naturgemäß nicht ich, sondern den mute ich immer unserem Gast zu. Was wäre denn aus der neurologisch-fachlich menschlichen Sicht des Dr. Christian Neuhauser ein Appell an unsere Zuhörerinnen und Zuhörer?
Also wenn es drauf ankommt, dann hab mehr Mut als Angst und mehr Gefühl als Verstand.
Vielen Dank, das sind bedeutende Worte. Ich sage vielen Dank fürs Kommen, sage vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank auch an dich, Peter.
Ja, es war jetzt ein unglaublich schöner Schlusssatz. Ich habe halt ganz viel gelernt, muss ich sagen. Ich habe gelernt, dass wir den gestörten Schlaf als einen Red Flag wahrnehmen können, dass wir aufpassen müssen auf uns, dass wir lernen sagen müssen, Nein zu sagen und Pausen zu machen, dass Rituale unglaublich wichtig sind, um gesund zu bleiben.
Und dass man auf Netflix wieder mal Knight Rider anschauen soll.
Ja, das stimmt. Mit dem sind wir aufgewachsen, mit lauter Utopien, die jetzt in der wir jetzt leben eigentlich. Oder mit denen jetzt, das ist irre, wie schnell die Zeit vergeht.